Samarkamanta, rechtes Handeln. Vortrag von Horst Wumbel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Der edle achtfältige Pfad. Heute rechtes Handeln, Samarkamanta. Was unter Sama zu verstehen ist, dürfte sich uns inzwischen erschlossen haben. Es ist alles, was zieldienlich ist, also was uns dem spirituellen Ziel, das ist Freiheit, Vollkommenheit, Nibbana, näher bringt. Bekanntlich hat der Buddha nicht die Worte gut und böse verwendet, sondern Kushala und Akushala. Kushala ist alles, was hilfreich ist, was geschickt ist, was zweckdienlich ist, was dem Erreichen von Nibbana, von Freiheit, von Vollkommenheit, von Erleuchtung dient. Und Akushala eben das Gegenteil davon. Und dem Erreichen des Ziels sollte unser Handeln dienen, und zwar mit Körper, Rede und Geist. Während sich andere Pfadglieder des achtfältigen Pfades mit dem geistigen Handeln befassen, insbesondere die ersten beiden, im gewissen Maß aber auch Achtsamkeit, Strebsamkeit und Konzentration, hat sich das dritte, Samavacha, ganz eindeutig auf die Rede bezogen. Zwei der Glieder des achtfältigen Pfades aber zielen eindeutig auf das körperliche Handeln ab. Nämlich Samarkamanta und Samarachiva. Mit Samarachiva werde ich mich im nächsten Vortrag befassen. Welche Handlungen nun dienen dem Ziel des Erreichens von Nibbana? Und warum dienen sie diesem? Diese zweiteilige Frage soll im Folgenden beantwortet werden. Zunächst gehen wir also der Überlegung nach, welche Handlungen, Kushala, hilfreich sind. Geschickte, hilfreiche Handlungen sind diejenigen, die der Ethik entsprechen, die der Buddha lehrt. Und vielleicht erinnern wir uns, Ethik ist die Grundlage buddhistischen Strebens. Neben dem achtfältigen Pfad hat der Buddha auch den edlen dreifachen Pfad gelehrt. Natürlich nicht in Konkurrenz zum achtfältigen Pfad, sondern weil in diesem die Reihenfolge deutlicher wird, in der man sich vollkommnen kann. Der dreifache Pfad besteht aus Sila, Samadhi, Prajna. Ethik, meditativer Konzentration, Weisheit. Wobei jede Stufe nur dann zur Vollkommenheit entwickelt werden kann, wenn die vorhergehende Stufe zunächst vervollkommnet wurde. Die Basis des spirituellen Pfades ist also Ethik. Das ist nicht besonders überraschend, denn das ist in allen großen spirituellen Traditionen so. In den spirituellen Traditionen, die einen Gebieter kennen, ist diese Ethik in Form von Geboten dargelegt. Die meisten von uns kennen den sogenannten Dekalog, also die 10 Gebote des Christentums, die mit »Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter neben mir haben« beginnt. Auch im Islam haben wir ähnliche Gebote des Gebieters, die sogenannten 5 Säulen des Islam. Und die erste dieser Säulen ist dem ersten Gebot der Christen ziemlich ähnlich. Das ist nämlich das Shahada. Das heißt, das Bekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Die weiteren 4 Säulen sind dann Salat, Gebet, Zakat, Almosen geben, Saum, Fasten und Hatschpilgerreise. Aber wenn wir nur einmal das erste Gebot in diesen beiden Religionen betrachten, dann sehen wir, dass es sich um einen Glaubenssatz handelt. Der Gebieter gebietet also den Glauben an ihn. Ganz anders ist das im Buddhismus. Es gibt keinen Gebieter, aber der Buddha empfiehlt 5 Tugendregeln, 5 Übungsfelder, Panchashila, von denen er herausgefunden hat, dass dem Ziel der Befreiung, der Erleuchtung, dem Erreichen von Vollkommenheit dienen. Die ersten drei dieser fünf Shilas beziehen sich auf das Handeln mit dem Körper. Die anderen beiden dann auf das Handeln mit Reden und im Geist. Das erste Shila, das erste Übungsfeld, leitet sich aus der Tugend von Ahimsa, von Gewaltlosigkeit her. Seine negative Formulierung, also hinsichtlich dessen, was zu vermeiden ist, lautet auf Pali: Panatipata Vermani Sikapadam Samadhyami. Ich gelobe, mich darin zu üben, keine Lebewesen zu töten oder zu verletzen. Und inwieweit es ein Übungsfeld ist, wird dann deutlich, dass Verletzen ja nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gemeint sein kann. Oder darin, dass sich das Shila nicht auf die menschliche Spezies beschränkt. Daraus ergeben sich notwendigerweise Fragen, die zum Beispiel die Ernährung betreffen. Muss ich Vegetarier sein? Sollte ich auch auf Milchprodukte und Eier verzichten, denn in unserer Agrarwirtschaft bedeutet das, dass Lebewesen gequält werden? Oder was ist eigentlich alles ein Lebewesen? Wie ist denn das mit Mücken? Kann ich Antibiotika nehmen? Bezieht sich Lebewesen auch auf Pflanzen? Ist Gaia, unser Planet, ein Lebewesen? Ist ein Biotop ein Lebewesen? Ich denke, allein dieses zeigt eine große Bandbreite von bedenkenswerten Aspekten auf, über die es sich lohnt zu reflektieren. Diese Reflexion kann allein stattfinden, sie kann im Einsichtsdialog vonstatten gehen, sie kann Diskussionsgrundlage in Dharma-Studiengruppen sein. Der Buddha hat übrigens alle diese drei Reflexionswege wärmstens empfohlen. Die Notwendigkeit von Dharma-Studiengruppen ergibt sich schon daraus, dass als eines der drei Kleinodien im Buddhismus neben dem Buddha und der Lehre auch die Sangha, die Gemeinschaft, gilt. Und die hohe Wertschätzung der Partnerarbeit ergibt sich daraus, welch hohes Maß an Wichtigkeit der Buddha auf spirituelle Freundschaft legt, als er sagte: Nein, Ananda, es ist nicht so, dass spirituelle Freundschaft das halbe spirituelle Leben ausmacht. Spirituelle Freundschaft ist letztendlich das gesamte spirituelle Leben. Und dabei haben wir uns bislang nur auf die negative Formulierung dieser Tugendregel bezogen. Aber das erste Shila hat auch eine positive Formulierung, nämlich: mit Taten liebender Güte läutere ich meinen Körper. Der Pali-Ausdruck für liebende Güte ist natürlich Metta. Das zeigt auch, warum wir hier die Metta-Bhavana üben. Und es zeigt auch, warum jeder buddhistische Lehrer seinen Schülern eine tägliche Meditationspraxis empfiehlt. Und warum dabei die Entfaltung von Metta durchgängig einen breiten Raum einnimmt. Und dennoch, ich behaupte, selbst wenn sich jemand täglich zweimal hinsetzt und jeweils eine Stunde lang die Metta Bhavana übt, hat er die positive Formulierung des ersten Shila noch nicht umgesetzt. Denn es heißt nicht, ich will die Metta Bhavana üben, sondern mit Taten, Liebe in der Güte, läutere ich meinen Körper. In diesem Zusammenhang zählen also die Taten. Die Einübung der Metta Bhavana ist die grundlegende Arbeit an unserem Geist, der es uns ermöglicht, Metta gegenüber allen Wesen zu empfinden. Aber wir sollen dieses Metta nicht nur empfinden, sondern es in aktives Handeln, in Taten umsetzen, wenn wir uns bemühen, die erste Tugendregel umzusetzen. Kommen wir zum zweiten Shila. Das in der negativen Formulierung Adinadana Vermini Sikapadam Samadhyami lautet: Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird. Die zweite Tugendregel bezieht augenscheinlich Besitz und Eigentum in den Bereich des Nichtverletzendseins. Das bedeutet übrigens nicht nur materielles Eigentum. Man kann anderen Leuten auch die Zeit stehlen oder ihnen durch sein Verhalten Kraft und Energie entziehen. Das ist dann mentaler Vampirismus. Interessant ist auch, dass kein Subjekt genannt wird, um dessen Eigentum es geht. Neben natürlichen können also auch zum Beispiel juristische Personen gemeint sein. Da geht es also beispielsweise um Steuerhinterziehung. Bevor wir jetzt an schwarze Koffer, die heimlich über die Schweizer Grenze geschafft werden, denken, sollten wir lieber bei den uns selbst näher liegenden Fällen des Nehmens von Nichtgegebenen anfangen. Wie ist denn das bei der Entfernungspauschale? Haben wir da nicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, 1 oder 2 Kilometer mehr für den täglichen Arbeitsweg anzugeben? Genau da fängt Steuerhinterziehung an, oder? Was ist mit Telefonieren oder Internetsurfen am Arbeitsplatz? Eine private Kopie am Kopierer im Betrieb? Das Parken auf dem Obermarkt? Maximal 1/2 Stunde innerhalb der markierten Flächen gibt der Eigentümer des Obermarktes, das ist die Stadt Gelnhausen, freiwillig. Alles, was darüber ist, ist Nehmen von Nichtgegebenen. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass kein Subjekt genannt ist, also neben natürlichen auch juristische Personen in Frage kommen, es gibt auch noch andere als diese Subjekte. Eines ist hier über mir abgebildet. Gea, unsere Heimat, unsere Mutter, unser Planet. Wie steht es mit der Ausbeutung von Bodenschätzen? Dem Abholzen von Wäldern? Dem Verbrennen fossiler Bodenschätze? Zum Beispiel in unseren Heizungen, in unseren Autos, Flugzeugen? Hier besteht spätestens seit Verabschiedung der Agenda 21 in Rio 1992 weltweit Einigkeit darüber, was die Grenze zwischen Nehmen von Gegebenem und Nehmen von Nichtgegebenem ist. Das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ein Prinzip, das im 18. Jahrhundert in der deutschen Forstwirtschaft entdeckt und eingeführt wurde. Erstmals beschrieben bei Hans Karl von Kallowitz 1713. Dort steht, entnimm nur so viel Holz, wie du sicherstellst, dass in der gleichen Zeit auch nachwächst. Wie du sicherstellst, dass in der gleichen Zeit auch nachwächst. Also die gleiche Menge aufforsten. Und wenn wir dieses Prinzip der Nachhaltigkeit auf unseren Energiekonsum anwenden, so erschließt sich uns eindeutig, dass nicht die gleiche Menge an Gas, Öl, Kohle pro Jahr nachgebildet wie verbrannt wird. Dieser Teilbereich negativen Karmas, den wir uns gerade gemeinschaftlich selber schaffen, hat einen Namen: Klimawandel. Und wir werden Karma Vipaka, die Früchte unserer Taten, ernten. In 20 Jahren, 50 Jahren, 200 Jahren. Doch auch das zweite Schiele hat eine positive Formulierung, also das, was ich tun sollte. Nämlich, mit Großzügigkeit gebend, läutere ich meinen Körper. Was uns allen bekannt vorkommt, denn der Spruch, geben ist seliger denn nehmen, kennen wir alle, auch wenn wir vielleicht nicht wissen, woher er stammt. Er stammt übrigens aus der Apostelgeschichte, dem Kapitel 20, Vers 35, dort steht, ich habe euch in allem angezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Wir könnten viele Aspekte des Gebens diskutieren. Ich will nur die nennen, die im Buddhismus eine besondere Wertschätzung haben. Erstens, das Geben materieller Dinge. Dazu zählen traditionell die materiellen Grundbedürfnisse. Nahrung, Kleidung, Obdach, Medizin. Hierzu gehören aber auch zum Beispiel Erziehung und Kultur. Zweitens, Furchtlosigkeit, also psychische und spirituelle Sicherheit. Was Menschen in den vielen Dingen, die sie kaufen, suchen, ist Sicherheit, die sie von diesen Dingen aber nicht bekommen. Entscheidend ist es, Furchtlosigkeit jenseits materiellen Besitzes zu bekommen. Die Gabe von Zeit, zum Beispiel im Zuhören oder bei der Pflege eines Menschen. Und viertens, den Dharma weitergeben. Wenden wir uns schließlich dem dritten Schila zu. Kameso Michachara Vermani Sikapatam Samadhyami. Ich gelobe, mich darin zu üben, keine ausschweifenden sinnlichen Handlungen auszuüben. Oft wird dieses Schila auf Handeln in Bezug auf Sexualität reduziert, aber ich glaube, die Formulierung macht deutlich, dass es sicher auch darum, aber eben nicht nur darum geht. Zunächst sollten wir hier aber einmal die kritische Frage stellen: Warum eigentlich nicht? Warum soll ich mich nicht darin üben, ausschweifende sinnliche Handlungen auszuüben? Warum sollte ein Sexualleben wie das von Casanova, Berlusconi oder Dominik Strauss-Kahn nicht erstrebenswert sein? Warum soll ich mich an Weihnachten nicht überfressen? Warum soll ich mich an Silvester nicht zusaufen? Nun, letztendlich sind alle Schilas aus dem ersten Schila abgeleitet. Es geht letztendlich um das Nichtverletzen. Und zwar das Nichtverletzen von anderen und von mir selbst. Mit all den genannten Punkten verletzt man entweder sich selbst oder Dritte. Und schließlich ist alles das ungeschickt, was in Bezug auf das Ziel kontraproduktiv ist. Nehmen wir von den drei oben genannten Personen denjenigen, der uns vermutlich am bekanntesten ist, Silvio Berlusconi. Der Mann ist sicher der Erleuchtung kein bisschen näher als irgendein oder irgendeiner von uns, obwohl er genug Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht ist der Mann älter als jeder und jede von uns. Und wenn wir uns einmal vorstellen, welchen starken Willen, welche Energie dieser Mann hatte. Er hat es vom Staubsaugervertreter und Sänger in Nachtclubs zum Mädchentycoon, zu einem der reichsten Männer Italiens und zum Ministerpräsidenten gebracht. Wenn der diese tolle Energie statt auf solche Kinderlitzchen auf das Erleuchtungsstreben gesetzt hätte, der Mann wäre seit Jahrzehnten Strom eingetreten, auf dem besten Weg zur Heiligkeit, zur Freiheit. Stattdessen hat er lieber den bekanntesten Hanswurst Europas gegeben. Wie traurig. Aber auch zum dritten Schila gibt es die positive, also die Berlusconi-ferne Formulierung. Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich meinen Körper. Dazu brauche ich eigentlich wirklich nichts zu sagen. Bleibt noch der zweite Teil der eingangs gestellten Frage. Inwiefern dienen diese Schilas dem Erreichen von Befreiung? Nun, alles, was uns an Samsara, an den Daseinskreislauf, an die niedere Evolution bindet, sind die drei Grundübel, nämlich Verlangen, Abneigung und spirituelle Unwissenheit. Das, was wir mit dem Tierreich gemein haben. In allen genannten Schülers geht es um Verlangen, Loba, um Gier, Raga, um Haben wollen, Tanha, beziehungsweise über die Überwindung dieses Verlangens. Daher sind diese Schilas zielführend. Darum steht rechtes Handeln mit diesen im Einklang. Darum ist solches Handeln Kuschala.